Ja, das ist eine Premiere. Ich habe herausgefunden, das ist für Bischof Georg genauso eine Premiere wie für uns, weil er hat bisher noch nicht in der Evangelischen Freikirche gepredigt und wir hatten noch nie einen katholischen Geistlichen, geschweige denn einen Bischof hier auf der Kanzel. So, wundervoll. Wundervoll. Ein paar Worte im Voraus. Vielleicht das Mikro, es scheint ein bisschen zu zischen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen nachjustieren. Ich habe herausgefunden, also wir haben uns heute auch das erste Mal live gesehen. Wir hatten bisher nur über Briefwechsel Kontakt. So aufgewachsen in Niederfischbach, nicht in unserem hier in der Region, sondern in der Nähe von Altenkirchen. Er ist seit dem 18. September 2016 der 13. Bischof von Limburg. Ich habe mir sein Wappen angeschaut. Und da steht drauf, Congrega in Unum. Das Wappen hat er selbst zusammengestellt, das stimmt. Und das bedeutet, führe zusammen. Das spricht für vieles, wofür unser Bischof hier in Limburg auch bekannt ist. Ich glaube, dass es diese Herzenshaltung überhaupt war, die uns hier auf die Weise zusammenführen konnte. Und das ist wundervoll. Ein befreundeter Pastor in Argentinien, der Osvaldo Karneval, vielleicht erinnert ihr euch, der hat schon hier gepredigt vor ein paar Jahren. Er hat da eine Gemeinde mit was 20.000 Leuten und so eine riesige Kirche. Und als der jetzige Papst gewählt wurde, da schickte er mir direkt nach der Wahl ein paar Fotos und einen begeisterten Bericht darüber, wer Jorge Mario Bergoglio, heute Papst Franziskus, tatsächlich ist. Er erzählte mir, dass dieser, damals noch Kardinal, jedes Jahr auf die Pfingstpastorenkonferenz, die in einem Stadion abgehalten wurde, ging als Teilnehmer, jedes Jahr mit den pfingstlichen Brüdern und Schwestern das Abendmahl zusammen feierte und jedes Jahr darauf bestand, sich segnen zu lassen. Er kniete auf der Bühne und baten das Gebet der Pfingstler. Ihr müsst wissen, die Pfingstkirche ist die schnellstwachsendste Kirche der Welt und in Argentinien hat sie inzwischen über 20% der ehemals katholischen Kirche übernommen sozusagen. Das ist also, man könnte das ja fast schon feindlich nennen. Wir wissen, es gibt diese Art von Feindschaft nicht wirklich. Ja, ich kann keine Schafe stehlen, ich glaube nicht daran. Ich glaube überhaupt nicht daran. Ich glaube, jedes Schaf gehört in seine Weide, wo auch immer das ist. Und wird da gut versorgt und wird da auch nirgendwo anders hingehen. Aber das spricht für die Haltung, die ich so bis dahin in dieser Spitze der Katholikenkirche nicht gefunden habe. Später, nach seiner Wahl zum 266. Bischof von Rom, sandte eben jener Papst Franziskus eine Videobotschaft zu Kenneth Copeland Ministries, zu der Ministerskonferenz, wo Iris und ich auch regelmäßig sind, weil einer der ehemaligen Mitarbeiter von Kenneth Copeland war dann katholischer, was war es, nicht Kardinal, also irgendwas wie ein Priester und Kardinal, irgendwas Höheres in Rom, im Vatikan stationiert und eben auch persönlich schon viele Jahre bekannt, auch bevor er Papst wurde mit Franziskus. Und der nahm eine Videobotschaft auf mit seinem iPhone vom Papst für unsere Pastorenkonferenz, die wir dort hatten, und spielte die ab und betete von Großleinwand natürlich übertragen, betete für uns und bat ganz herzlich, dass wir auch für ihn beten. Das sind alles Dinge, ich bin jetzt 30 Jahre Christ, die ich so nie vorher gesehen habe. Da wächst irgendwas gesund zusammen. Ich weiß, es gibt auch evangelische Christen, die haben Angst vor diesen Kontakten und ich verstehe das auch. Und ja, da gibt es natürlich Vergangenheit und da gab es Dinge, die nicht so schön waren. Und beide Seiten haben hier gelernt, glaube ich, und gehen anders heute miteinander um. Auch hier in Limburg erleben wir das immer wieder sehr freundlich. Also die katholischen Geschwister, die Frau Kunkel und so, das ist, wir sind schon partout. Das ist eine richtig schöne Gemeinschaft, wenn wir uns begegnen. Und wir treffen uns gern, wir frühstücken gern zusammen und wir genießen einander und lernen voneinander. Ich habe einiges gelernt von der katholischen Kirche und die katholische Kirche lernt auch von protestantischen Christen. Und das ist eine gute Sache. Ohne dass wir uns aufgeben müssten oder alles gleich sehen müssen, das werden wir nie. Da glaube ich nicht dran. Wenn du allein die pfingstliche Welt anguckst, schon da zieht nicht jeder alles gleich. Ja, geschweige denn in den großen Denominationen. Das ist auch nicht unsere Sache, darüber irgendwie zu richten oder zu urteilen. Das ist des Herrn Sache. Wir müssen auf uns aufpassen, dass wir das, was wir meinen, erkannt zu haben, dass wir treu darin sind. Und so ist es jeder in seiner Kirche auch. Was mir noch gefallen hat, war der Vorname von Bischof Betzing. Ihr wisst vielleicht, dass unsere Stadt ja katholisch auch in dem Zeichen des Drachentöters steht. Der heilige Georg ist ja so der Patron der Stadt. Es gibt ja den Brunnen, wo auch der Drachentöter früher auf dem Neumarkt noch. Und denke ich mir, Gott hat uns einen Drachentöter nach Limburg geschickt. Oder sagen wir so, einen mehr. Wir wollen ja auch welche sein, der Drache als Symbol für Satan. Wir wollen die Lüge, wir wollen diese Dinge, dieses Entzweien, was ja der Teufel so gern tut, Diabolos, das Durcheinanderwürfeln, auch von Christen, was er ja so erfolgreich über Jahrhunderte immer wieder geschafft hat. Ne? Wenn er uns miteinander auf die Weise beschäftigt hält, dann fließt keine Vergebung, dann fließt keine Gnade, dann bewegt niemand von uns irgendetwas wirklich für Gott. Weil Gott ist nicht dabei. Egal wie wir uns nennen, auch eine Kirchenzugehörigkeit oder wenn man hier sitzt oder Mitglied hier, das alles bringt mich ja nicht in den Himmel. Im Himmel bringt mich die persönliche Beziehung zu Christus und die hat jeder selbst oder auch nicht. So, ja. So, wir als Christen aus zwei unterschiedlichen Häusern, wir begegnen uns hier heute in Wertschätzung und in Brüderlichkeit und in dem Wissen, dass wir trotz unterschiedlicher Ansichten in Jesus Christus den einen haben, den König, den Erlöser und den, der uns verbindet, nämlich den Herrn. Für uns ist Jesus nicht nur eine Galionsfigur oder ein guter Mensch, er ist unser Herr und König. Ihm folgen wir bei allem, was wir verstehen oder zu verstehen glauben in ihm. Hierbei werden wir uns auch irren. Auch wir werden irgendwann im Himmel sehen, was wir alles noch nicht wussten, wo wir dachten, wir wüssten so viele, wir charismatischen Christen. Oh, sei vorsichtig mit dem, was du glaubst zu wissen. Es ist Stückwerk. Und irgendwann da oben werden wir klar sehen, was wir hier hoffen zu sehen. Und der Herr liebt uns dennoch. So, ich freue mich riesig, lieber Bischof Betzing, dass Sie uns heute die Ehre geben. Und ich belasse Ihnen jetzt gerne unsere Kanzel, die ein bisschen einfacher gestrickt ist, aber von voller Herzlichkeit. Ein Applaus für Bischof Betzing.
Wundervoll, dass Sie da sind. Danke. Ja, so ein freundlicher Empfang. Ich danke dafür, Bruder Trümper und liebe Brüder und Schwestern hier vom Christuszentrum in Limburg. Ich bin oft schon auf dem Weg zum Dom. Vielleicht wissen Sie, ich wohne in der Ferdinand-Dierich-Straße unterhalb des Krankenhauses. Also führt mein Weg zum Dom immer am Christuszentrum vorbei. Auch sonntags, auch an den Feiertagen. Und dann schaue ich immer, was für tolle Angebote da sind. Am Anfang des Gottesdienstes hat Bruder Trümper das ja auch deutlich gemacht. Schau interessiert, wie lange die Menschen hier verweilen. Also es ist eine andere Kultur des Christseins, aber kein anderes Christsein. Das habe ich gerade auch beim Gottesdienst, beim Lobpreis, bei der Anbetung empfunden. Ja, darum geht es doch, dass wir im Herzen spüren, Jesus lebt und er lebt für uns. Und wir wollen für ihn leben. Das macht den Sonntag aus. Ob das im Dom gefeiert wird oder hier im Christuszentrum oder wo auch immer auf der weiten Welt, in der Christen sich zu ihm bekennen, das macht uns aus. Und das gestehe ich Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, ist auch meine große Sorge, dass unser christlicher Glaube in den Großkirchen mehr als in den charismatischen Bewegungen, in denen sich der Glaube ja wirklich als ein erfahrener, erlebter, gespürter, gehörter, gefühlter Glaube viel mehr verbreitet als in den großen Kirchen, dass in unseren großen Kirchen zwar viel Gutes geschieht und dass viel Gutes anerkannt wird von den Menschen, aber dass doch die innere Mitte verloren gehen könnte, nämlich dieser Glaube. Jesus, du lebst, du bist keine Gestalt der Geschichte, du bist nicht einfach ein großes Vorbild, du bist Herr, König, wir sind Königskinder. Ich konnte so gut alles mitsingen und mitbeten, was wir hier miteinander gesprochen haben, alles biblische Texte, alles das, was uns der Heilige Geist in den Mund legt und ins Herz. Darum geht es wirklich. Also danke ich Ihnen sehr für Ihr Glaubenszeugnis, das Sie mitten in der Welt und hier als Gemeinde des Herrn geben. Und ich danke wirklich für die Einladung. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Sie hatten im Namen der Gemeinde geschrieben zu meiner Bischofsweihe. Jetzt sind es schon gut anderthalb Jahre her. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis alle die herzlichen Einladungen auch möglich wurden. Aber ich habe sofort gesagt, da gehe ich hin, da muss ich hin, da muss ich zeigen, dass wir zusammengehören, uns Christinnen und Christen. Uns verbindet viel mehr, als uns trennt. Uns verbindet Gott. Was kann uns da eigentlich noch trennen, wenn wir unsere Herzen in der Liebe öffnen? Das ist meine Überzeugung. Das steckt auch etwas in diesem Leitwort, führe zusammen, was getrennt ist. Das ist kein Motto. Manchmal werde ich gefragt, was ist denn Ihr Motto? Nein, schauen Sie hin, es ist ein Gebet. Jesus, führe zusammen, was getrennt ist. Wir können es nicht, wir schaffen es nicht, aber er mit uns und unserer Hilfe kann es schaffen. Die Predigt, ich will Ihnen sagen, wie sie entstanden ist, bevor ich es dann versuche. Sie müssen heute Morgen mit mir Vorlieb nehmen und mit einer Predigt, die ein katholischer Geistlicher, ein katholischer Bischof hält, das ist anders, als Sie es gewohnt sind. Und das wurde schon deutlich und das hat auch dann mein Thema bestimmt. Pfarrer Trümper hat also gesagt, Pastor Trümper, also gut eine Dreiviertelstunde können Sie predigen. Kann auch länger sein. Bin ich sofort erschrocken? Auf Deutsch gesagt, das kann ich gar nicht. Mal sehen, wie wir rauskommen zeitlich hier. Und dann stand ich schon dazwischen. Also, Pastor Trümper sagt, gut eine Dreiviertelstunde. Ein paar Tage später sagte mein Papst, ihr sollt nicht länger als 10 Minuten predigen. Weil er irgendwo den Eindruck hatte, es wird zu viel geredet und zu wenig getan in der Kirche. Jetzt stand ich dazwischen. Und das zeigt, glaube ich, nochmal, dass es einfach unterschiedliche Traditionen gibt. Heute Morgen habe ich gedacht, der heilige Paulus hat sich ja um die Christengemeinden der frühen Christenheit alle gekümmert. Mal war er in Korinth. Vielleicht hätte er heute Morgen gedacht, hier, ja, so sind die Korinther. Die suchen das Herz, die lassen das Herz sprechen. Die flippen manchmal sogar aus, wenn sie dann über Jesus reden. Manchmal muss man sie sogar ermahnen, bleibt mal auf dem Boden. Aber genauso ging er zu den Römern und fand da etwas steifere, etwas gefasstere, etwas juristisch denkende, etwas mit dem Kopf, mit dem Intellekt den Glauben fassen wollende Menschen vor. Und auch denen musste er sagen, Leute, Jesus gehört ins Herz. Und in den Geist und in den Verstand. Aber er hat beide auf ihre Weise angesprochen. In den Korintherbriefen, da redet er mit einer Gemeinde, wo es nur so quirlt vor Leben und wo es nur an Lebendigkeit sprüht im Gottesdienst. Die Korintherbriefe, Sie kennen sie, haben einen ganz anderen Klang als der Römerbrief. Der Römerbrief, das ist fast so etwas wie eine theologische Doktorarbeit über die Rechtfertigung und das Erbarmen Gottes, für evangelisch geprägte Christen ja etwas ganz Wichtiges. Viel Denken, viel Arbeit des Denkens und doch steht im Zentrum dasselbe. Die Welt nennt es Torheit, wir nennen es Weisheit. Jesus am Kreuz, eine Dummheit für Leute, die nicht glauben können. Ein törichtes Verhalten, solch eine charismatische Gestalt hinzugeben nach einem kurzen Leben. Für uns Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Da kommen wir zusammen. Aber dieser kleine Zwiespalt, 3/4 Stunde, 10 Minuten, hat mich auf das Thema gebracht. Und ich habe gedacht, ich spreche zu Ihnen über unser Zeitempfinden. Heute, als Menschen, als Zeitgenossen, als Zeitgenossinnen und dann, wie ticken denn Christen? Ticken, tickt die Uhr, ticken, tun auch Christen, also in ihrem besonderen Zeitempfinden. Und ich bin dankbar, wenn Sie mir etwas Aufmerksamkeit dafür schenken. Das Stichwort Zeit. Ich habe mich einmal kurz hingesetzt und einfach aufgeschrieben, was mir denn kommt in den Sinn, wenn ich das Stichwort Zeit höre. Verfolgen Sie es mal mit. Ich vermute mal, Ihnen werden auch ähnliche Gedanken kommen. Eine ganze Kaskade von Worten. Alle Zeit der Welt. Erziehungszeit, Lebenszeit, Arbeitszeit, Zeitzonen, Spielzeit, Freizeit, Teilzeit. Die Zeit auskaufen. Vollzeit, Zeitausgleich, Zeitnot, Zeitverschiebung, Altersteilzeit. Zeit ist relativ. Hochzeit, Sabbatzeit, Zeitumstellung, Langzeit, Zeitverlust, Fastenzeit. Zeit ist Geld. Sommerzeit, Zeitkonto, Zeitvergeudung, Zeitfenster, Zeitgewinn. Zeit ist kostbar. Bestzeit, Halbzeit, Zeitmessung, Zeitvertreib, wie die Zeit verfliegt. Zeitzeugen, Lichtzeit, Jahreszeit, Familienpflegezeit, Auszeit. Die Zeit drängt. Wir könnten die Liste spielend verlängern. Was hat Zeit eine Bedeutung für uns und in unserem Leben? Und ich kann mir vorstellen, jeder dieser Begriffe hat bei uns im Kopf und im Herzen eine ganze Reihe von Erfahrungen, die wir daran hängen können. Was wir so alles erleben mit dem Wort Zeit. Und dazwischen habe ich immer wieder diese Botschaften gestreut. Das sind nicht nur Worte, die Erfahrungen wachrufen, sondern Botschaften, die wir alle nur ganz gut kennen. Nutze die Zeit. Zeit ist Geld. Keine Zeit vergeuden. In ihnen verdichten sich die Erfahrungen vieler Generationen von Menschen. Aber sie konditionieren uns auch. Sie bringen uns dazu, mitzuspielen beim allgemeinsten Gesellschaftsspiel und seine Regeln anzuerkennen. Zeit spielt in unserem Leben eine große Rolle, natürlich. Sie ist ja auch ein ganz begrenztes Gut, so wichtig wie unser Leib und unser Geist, in denen sich unsere Freiheit entfaltet, in denen sich auch unsere Grenzen zeigen. So wichtig wie der Ort, an dem wir leben und arbeiten, die Menschen, die wir die Unseren nennen, unsere Familie, unsere Partner, die Eltern, die Kinder, die Freunde, die Schwestern und Brüder in der Gemeinde. Heutzutage haben wir uns daran gewöhnt, an eine immer stärkere, das sagt einer, Verdringlichung der Zeit. Fast alle spielen mit. Nur wenigen gelingt es, auszusteigen. Kaum einer hat mehr Zeit. Alle haben Termine, Zeitpunkte. Zeit ist nicht mehr Weite und Chance zu leben. Zeit ist getaktet, geordnet. Und wir ordnen uns dem Rhythmus unter, mit allen Konsequenzen. Wer gibt ihn eigentlich vor? Sie kennen vielleicht den Scherz unter Afrikanern, die sagen, Gott gab den Europäern die Uhr und den Afrikanern die Zeit. Da ist wirklich was dran. Schon kleine Kinder, Jessica und Rebecca haben mich begrüßt mit ihren Bildern, die sie gemalt haben. Schon kleine Kinder haben ein volles Programm und sie, die Eltern, kommen kaum hinterher, diesem Programm irgendwie gerecht zu werden. Neben Schule und der Freizeit ein auskömmliches Familienleben zu organisieren, geschweige denn Glaubensunterweisung im Zugehen auf die Taufe oder bei uns auf die Erstkommunion, die Firmung, die Konfirmation, ist ganz richtig schwer geworden. Ganz zu schweigen von den Menschen im dritten Lebensalter. Selbst im Ruhestand, so erlebe ich immer wieder im Gespräch mit älteren Menschen, da ist es fast unanständig, Zeit zu haben. Keine Zeit haben bedeutet nämlich, ich bin noch wer. Ich bin wichtig. Ich habe was zu sagen, man braucht mich. Ich spiele noch mit. Also lieber Stress haben, als die Zeit totschlagen. Der Soziologe Hartmut Rosa hat es einmal überdreht und sagt, es gibt eine kapitalistische Steigerungslogik einer bis zum rasenden Stillstand beschleunigten Gesellschaft. In so einer Gesellschaft leben wir. Es gibt eine kapitalistische Steigerungslogik, das heißt, dahinter steckt natürlich die Wirtschaft, dahinter stecken klare Interessen, uns ein solches Zeitbewusstsein einzutakten. Und diese Steigerungslogik heißt, bis zum rasenden Stillstand wird die Gesellschaft beschleunigt. Das heißt, immer mehr Beschleunigung, aber wenn wir ehrlich sind, wir treten auf der Stelle. In vielen wichtigen Fragen treten wir doch auf der Stelle, kommen nicht weiter. Da driftet die Gesellschaft auseinander, da hilft unser Rasen und Unrastigsein überhaupt nichts. Aber irgendwie, für mich gilt es auf jeden Fall so, stecken wir in dieser Logik drin. Da hat jemand Macht über uns und wir gestatten sie ihm. Wem? Natürlich gibt es auch die Gegenbewegung, den Ruf nach Verlangsamung, der wird laut, aber im Turbogang des Alltags findet er kaum Gehör. Ich sage Ihnen nochmal danke, dass Sie so viel Zeit aufwenden für den Gottesdienst am Sonntagmorgen. Ich höre von vielen Menschen, warum kommst du nicht? Ich krieg's nicht hin, wir kriegen's nicht hin, wir haben das Zeitfenster nicht. Ist das ehrlich? Sie nehmen sich viel, viel Zeit für den Gottesdienst. Danke dafür. Jemand, der einigermaßen glimpflich hier aus der Stadt, ich kann es auch sagen, wer es ist, nämlich der Bürgermeister, der hatte im Herbst einen schweren Unfall auf einer Fahrt und sagt mir, Mensch, da ist mir nochmal bewusst geworden, ich bin glimpflich davongekommen. Ich habe kapiert, was wirklich wichtig ist im Leben. Es hätte vorbei sein können. In dem Moment hätte es vorbei sein können. Keiner war schuld und es ist doch passiert. Das hat mich richtig auf die Beine gestellt und ich habe kapiert, was wichtig ist im Leben und wie unbedeutend viel von dem, was wir gewöhnlich für so wichtig halten, dass wir hinterher hecheln. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die vielen Menschen, man redet von ihnen als den Modernisierungsopfern oder denen, die zwangsentschleunigt sind, was ein Unwort. Gemeint sind Menschen ohne Arbeit, vor allem die Langzeitarbeitslosen, die sich in dieser Perspektive über Jahrzehnte einrichten müssen. Oder die chronisch kranken Menschen, wo es nicht einfach bergauf geht, wo die Frage ist, wie richte ich mein Leben denn ein mit einer solchen Krankheit, die vielleicht voranschreitet und mich am Ende das Leben früh kostet. Die jungen Migranten, die sitzen hier, die lungern am Bahnhof herum. Wir ärgern uns manchmal drüber, weil sie merke auch, dass es für Menschen irgendwie was Bedrohliches hat. Aber sie lungern herum, weil sie keine Arbeit haben und keine Heimat und kein Zuhause und kein nötiges Auskommen für ihre Familien. Was haben die für ein Zeitempfinden, auch im Blick auf ihre Lebenszeit? Die wollen doch auch was Sinnvolles damit tun. Zwangsentschleunigte. Und dann redet man heutzutage von der Verflüssigung der Zeitverhältnisse. Damit meinen wir haben es ja gelernt und ziemlich gut eingeübt, vieles gleichzeitig zu tun. Telefonieren und Autofahren. Ich merke selber manchmal noch, wie der Griff zum Handy irgendwie präsent ist, wenn es klingelt. Aber dann lasse ich mich doch noch von der Straßenverkehrsordnung und den angedrohten Strafen abhalten, aber mit dem Headset kein Problem und trotzdem nicht ungefährlich. Telefonieren und Autofahren, konferieren und Mails beantworten kann jeder von uns. Fernsehen und Essen für viele ein Ding, das einfach zusammengehört. Mehr Aufgaben, Performance, auch da wieder ein Wort dafür. Oder einfacher Multitasking. Ich weiß ja, Frauen sind darin viel besser, wahrscheinlich aus der langen Kulturgeschichte, als wir Männer. Frauen können das besser, mehrere Dinge auf einmal auf die Reihe bringen. Alles verflüssigt sich. Alles muss zu jedem Zeitpunkt neu entschieden werden. Jeder Augenblick hat sein eigenes Gewicht, seine Herausforderung. Nur nichts verpassen. Es könnte ja die große Chance sein. Produktiver Zeitdruck behält darin sein Hoheitsrecht. Und Hand aufs Herz, für mich jedenfalls, wir beugen uns dem irgendwie, auch wenn es Auflehnungstendenzen gibt, wir beugen uns, wir verneigen uns. Das war eben für mich so eindrucksvoll, als einige von Ihnen zum Kreuz gegangen sind. Ich kenne das in unserer Tradition, wenn Taizé-Gebete gehalten werden, da tun das Menschen auch. Sie gehen zum Kreuz, um Jesus Anbetung, Ehre, ihr Leben zu schenken, dann verneigen wir uns. Sich beugen ist eine religiöse Haltung. Und wenn wir uns dem produktiven Zeitdruck beugen, dann ist es auch ein Gott und ein Götze, dem wir da dienen. Ich merke, das treibt Blüten. Beispielsweise der Jahreswechsel ist ja noch nicht lange her. Da werden natürlich viele immer befragt für die Artikel, was wünschst du dir und anderen? Beziehungsweise, so wurde eben nicht gefragt. Darauf hätte ich nämlich gern geantwortet. Gefragt wurde ich dreimal, welche Vorsätze haben Sie für das neue Jahr? Wünschen ist out, besser ist, wieder, wir konditionieren uns. Wir haben Vorsätze und setzen die um. Keine Vorsätze habe ich, so habe ich geantwortet, denn ich kenne mich, spätestens nach einer Woche wären sie nämlich dahin. Auf diesem Feld, ich lebe ja alleine, habe nicht eine Familie, die mich korrigiert, die mich auf die Nase stößt und fallen lässt, da bin ich nicht besonders konsequent mit diesen kleinen Vorsätzen, die man haben kann. Und überhaupt habe ich mich gefragt, warum soll der Wechsel vom 31. Dezember auf den 1. Januar denn ein Grund sein, mich zu verändern? Für mich ist Ostern und der Weg dahin, jetzt die Fastenzeit, jährlich die Gelegenheit, mich persönlich zu fragen, was läuft schief, was braucht Korrektur, wo muss ich mein Herz freiräumen, ein wunderbares Bild eben, wenn ich voll bin bis unter den Hals, meine Seele voll ist bis unter den Hals, wo soll denn Gottes Geist Raum gewinnen? Also, das ist die Zeit, die Fastenzeit für mich, nochmal Platz zu schaffen, dass Gottes Geist wirken kann, nicht ein Jahreswechsel. Ich fand mich da sogar bestätigt. Manchmal lese ich ihn gerne, Erich Kästner hat ein schönes Gedicht dazu verfasst. Man soll das Jahr nicht mit Programmen beladen wie ein krankes Pferd. Wenn man es allzu sehr beschwert, bricht es zu guter Letzt zusammen. Je üppiger die Pläne blühen, umso verzwickter wird die Tat. Man nimmt sich vor, sich schrecklich zu bemühen und schließlich hat man den Salat. Es nützt nicht viel, sich roh zu schämen. Es nützt nichts, und es schadet bloß, sich tausend Dinge vorzunehmen. Lasst das Programm, bessert euch drauf los. Ein schönes Gedicht. Zeit, unser Zeitempfinden, die Herren der Zeit, Zeitstrukturen, denen wir uns beugen. Mit zwei Stellen aus der Heiligen Schrift, aus dem Neuen Testament, möchte ich sagen, was Christen in puncto Zeit empfinden, denken, wie wir ticken. Die Zeit ist kurz, mahnt Paulus ja auch die Gemeinde von Korinth. Ich lese Ihnen diese Stelle aus dem 1. Korintherbrief, dem 7. Kapitel. Da spricht Paulus über die christliche Ehe, über die Ehe von Christen und Heiden, Gottes Ruf und den Stand der Berufenen. Er spricht auch über die Ehelosigkeit, die Jungfräulichkeit um Christi willen, sagen wir in unserer Tradition. Und dann sagt er hinter all dem: Ich sage es euch, Brüder, Schwestern, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Das ist Zeitempfinden der ersten christlichen Generationen. Sie wissen das, die Zeit drängt, denn sie ist nur kurz noch. Sie läuft ab. Bald ist es mit der Welt zu Ende und eine neue Welt zieht herauf, wenn Jesus als Herr wiederkommt. Die Stimmung in der frühen Christenheit, die war ganz gespannt, denn man war davon überzeugt, wir werden das erleben. Einige müssen vielleicht noch unterwegs sterben, aber viele von uns werden erleben, dass Christus kommt. Die Parousie, die Wiederkehr Christi, wurde zu Lebzeiten erhofft. Und wenn das das eigentliche prägende Empfinden ist für Menschen, dann ändert das alles. Dann ändert das nicht nur die Einstellung zur Zeit, sondern zu allem. Zu unseren menschlichen Beziehungen bis in die Ehe hinein, zu Besitz, zu Können, zu Reichtum, Macht, Ansehen, zu allem, wenn Jesus vor der Tür steht. Aber die Konsequenz für Christen, das wird uns ja manchmal dann vorgehalten, die ist nicht etwa Weltflucht, keine Alles-Egal-Lethargie, sondern ganz im Gegenteil, die Konsequenz kann doch nur heißen Verantwortung. Zum christlichen Empfinden gehört es, Zeit und Besitz, Beziehungen und Gefühle zu relativieren, aber sie nicht einfach unter den Teppich zu kehren, sondern alles, was uns gegeben ist, auszuspannen auf das Große und Umfassende hin, auf den Herrn, der kommt. Und deshalb ist Achtsamkeit und Wachsamkeit die angemessene Reaktion auf zu wenig Zeit, kurze Zeit, eine Zeit, die abläuft. Achtsamkeit und Wachsamkeit, sie helfen, dass wir mit Herz, Verstand und Sinnen uns ausrichten auf den kommenden Herrn, auf Jesus, unseren König. Womöglich ist dieses Zeitempfinden ja gar nicht so verschieden von unserem zeitgenössischen. Drängend, dicht, knapp erleben sie ja auch die Zeit. Aber ehrlicherweise muss man sagen, die Begründung heute ist eben eine völlig andere als damals und als es für uns gilt. Für viele unserer Zeitgenossen gibt es nur diese Zeit, nur die wenigen Lebensjahre als einzige Chance. Einer hat mal gesagt, früher wurden die Leute 60 und eine ganze Ewigkeit. Heute werden sie nur noch 85. Das stimmt ja. Wie verändert das Menschen, wenn es nur diese Jahre des Lebens gibt? Nur mein Sein, kein davor, kein gewünscht, geformt, erschaffen sein von Gott und kein danach in Gottes Ewigkeit weiterleben, entfaltet leben, endlich frei und sicher und ganz leben. Das ist ein völlig anderes Zeitempfinden. Aber dieses Gekappte auf die nur 85 Lebensjahre hat sich in unserer Gesellschaft breit gemacht. Alles ist dringlich, alles muss ausgeschöpft werden, weil alles schnell vergeht, dann ist die Zeit unter dem Carpe diem gut gefasst. Nutze den Tag. Aber das ist nicht christlich, nicht eigentlich, nicht ursprünglich christlich. Das stammt von den Römern, die auch keine Ewigkeit kannten. Christen teilen die Überzeugung, die Zeit ist kurz, weil die Ewigkeit doch schon auf der Schwelle steht. Und da liegen dann die Gewichte anders. Sie haben es eben gesagt. Ich zitiere Bernhard von Clairvaux, der hat gesagt, quid hoc ad aeternitatem. Immer wieder in seinen Gesprächen und Briefen hat er diese Unterbrechung eingetragen. Auf Deutsch heißt das, was bedeutet das denn für die Ewigkeit? Was zählt das vor der Ewigkeit? Was wiegt vor dem Ewigen? Quid hoc ad aeternitatem. Das ist für uns Kriterium der Unterscheidung und Entscheidung. Immer wieder. Wir brauchen diese Unterbrechung, wenn uns der Zeitdruck genauso bedrängt wie alle anderen. Wenn wir dabei sind, uns zu beugen, dann sagen wir diesen Satz, Gott, was bedeutet das vor dem Ewigen, vor dir? Du bist Gott. Vor dir wollen wir uns neigen, vor niemand sonst. Und ein zweites Wort von Jesus selber hilft mir zu beschreiben, wie wir Christen denn die Zeit empfinden. Es ist ziemlich am Anfang des Markus-Evangeliums im ersten Kapitel. Es ist das erste Wort Jesu. Sie kennen es bei seinem öffentlichen Auftreten nach Markus. Markus Kapitel 1, Vers 14. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Sie wissen, bei den katholischen Christen spielt der Aschermittwoch eine Rolle. Dann beginnt die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Übrigens, Sie haben mich eben dazu animiert, mein Fasten zu brechen. Katholiken fasten nämlich auch, indem sie in den 40 Tagen auf das Halleluja verzichten. Aber ich konnte es nicht. Ich musste mitsingen. Warum? Um an Ostern wieder zu kapieren, was das bedeutet, Halleluja singen zu können. Ist ein uralter Brauch, den hat auch der Augustinus, wurde ja auch schon erwähnt, hat eine wunderbare Predigt darüber gehalten. Warum fasten wir nicht nur körperlich, sondern auch in unserem schönsten Wort, was wir Gott schenken können, Halleluja. Wir fasten, damit wir es umso neuer singen können, in der Osternacht. An Aschermittwoch, da wollte ich drüber reden, gibt es dieses Zeichen des Aschenkreuzes. Und es gibt zwei Worte, die Menschen dazu gesagt werden können. Sehr bekannt ist das, denke Mensch, du bist Staub und kehrst zum Staub zurück. Die Vergänglichkeit. Damit werden, lassen wir uns einladen zur Buße und zur Umkehr. Oder ganz im Sinn dieses Wortes, die Zeit ist erfüllt, kehr um und glaube an das Evangelium. Das eine ist das eher Bedenkliche, was wir tun können, umkehren, zu realisieren, es stimmt nicht alles in meinem Leben. Das andere, wovon soll denn mein Leben erfüllt sein? Von Jesus und seiner Gegenwart und seinem Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Das klingt anders als bei Paulus, die Zeit ist kurz oder die Zeit läuft ab. Das klingt nicht nach Verknappung und Dringlichkeit, sondern ich sehe das wie eine große Einladung. Und ich habe mich gefragt, wenn ich Ihnen sagen soll, wie empfinde ich den Unterschied, Welche Beispiele könnte ich Ihnen denn nennen, wo ich das spüre? Die Zeit ist erfüllt. Wo im Leben erfahre ich das? Ich nenne Ihnen mal ein paar Situationen. Heiligabend, ganz viel Betrieb, die letzten Weihnachtsgrüße müssen noch geschrieben werden. Die Predigt habe ich meistens dann vorbereitet, aber es müssen noch Besorgungen gemacht werden. Und dann endlich irgendwann haben die Geschäfte geschlossen. Gott sei Dank auch für die, die da arbeiten müssen. Das Treiben beruhigt sich, die Vorbereitungen flauen ab, es wird irgendwie ruhiger. Dann habe ich das Empfinden, erfüllte Zeit. Du musst nichts mehr tun. Jetzt kommt es, Weihnachten. Oder ich bin Frühaufsteher, das ist keine Leistung, das kann man oder kann es nicht gut. Aber in der Frühe ruht die Welt noch ein bisschen. Da ist die Hast und Last des Tages noch nicht so dran. Das ist für mich die Zeit, mich in Gott zu versenken, die Heilige Schrift in die Hand zu nehmen, sie zu meditieren, zu beten, die Heilige Messe zu feiern. Die Zeit ist erfüllt. Ich habe schon manchmal in einem Interview gesagt, wenn ich gefragt wurde, was war denn heute das Wichtigste, was ich getan habe, dann habe ich oft gesagt, heute Morgen von 6:30 bis 7 meine Gebetszeit. Da habe ich den Eindruck, jetzt hast du alles Wichtige getan. Jetzt kommt der Tag, du hast ihn nicht in der Hand. So ist es. Die Zeit ist erfüllt. Noch ein Beispiel. Ganz konkret, der 18. September, Sonntagvormittag vor meiner Bischofsweihe. Da war ganz viel Treiben um den Dom herum. Viele hatten zu tun, das Fest vorzubereiten, den Gottesdienst, das Fest hinterher, nur ich nicht. Es war noch nicht das große Ereignis, aber kurz davor, ich konnte nichts mehr tun. Ich hatte Ja gesagt, ich habe mich vorbereitet in einer geistlichen Zeit. Ich hatte alle Interviews gegeben, Gott sei Dank. Und dann waren Stunden, wo nichts zu tun war. Erfüllte Zeit. Oder ein letztes Beispiel, sehr persönlich, aber das können viele nachvollziehen. Vor 4 Jahren ist meine Mutter gestorben und die letzten 24 Stunden haben wir mit der Familie am Bett verbracht. Da war nichts mehr zu machen. Da konnten wir nur noch da sein. Das war schwer, schwer zu erleben, wie schwer auch Sterben sein kann. Und trotzdem sage ich jetzt, es war eine der kostbarsten Tage meines Lebens. Erfüllte Zeit. Intensive Zeit. Geschenkte Zeit. Und ich habe es Ihnen ja manchmal schon gesagt bei den Beispielen. Erfüllte Zeit, da merke ich, ich fange dann von selber an zu beten. Den Kontakt zu meinem Herrn zu suchen. Christen sehen das so. Die Zeit ist erfüllt. Als Jesus in die Öffentlichkeit der Welt trat, hier in Galiläa, da hat sich die Zeit erfüllt. Da hat er den Lauf der Zeit entschleunigt, wirklich. Da hat er etwas von der Ruhe des Ankommens in sie hineingelegt. Zeit, die ein Ziel hat. Und eine Mitte, die empfinden wir doch anders als die Hast und Last. Die hat eine eigene Qualität. Beruhigtes Dasein, bei sich sein, mit Jesus sein. Das prägt unser Zeitempfinden. Gläubige Menschen sind sich dessen gewiss. Mit Jesus steht die große Hoffnung auf Wahrheit, Frieden und Gerechtigkeit, steht Gottes Reich bereits auf der Schwelle unserer Zeit. Und es macht Sinn, dass wir uns dafür verfügbar halten und ganz entschieden präsent sind und engagiert in der Gegenwart. Das ist unser Zeitempfinden. Sich beugen. Ich war überrascht bei Hans Arp, dem 66 in Basel verstorbenen deutsch-französischen Maler. Viele kennen das Museum in der Nähe von Remagen, Bildhauer, Lyriker, eine anregende Intervention zu finden, die dazu passt. Hans Arp, Fragen hat er sie überschrieben. Ihr dummen kleinen Tage, kommt euch denn nie ein Sterbenswörtchen von Erlösung über eure gemalten Lippen? Kniet ihr denn nie mehr vor einem Kreuz? Ihr dummen kleinen Tage, ihr kennt nur Kommen und Gehen. Wisst ihr denn nicht, dass euch jeden Augenblick die heilige Unendlichkeit anblickt? Von einem Künstler lassen sich Menschen heute, das ist mein Empfinden, oft viel mehr sagen als von einem Pastor. Da braucht es immer die Entscheidung dazu, in die Glaubensgemeinschaft zu gehören. Aber das lassen sich Leute sagen. Wir beugen uns vor ihm. Wir beugen uns vor dem Kreuz. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das hat Konsequenzen. Einer hat gesagt, wenn du an Jesus glaubst, dann stell auch die Uhr nach ihm. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der das im wahrsten Sinn des Wortes so ist. Wir zählen unsere Jahre nach der Geburt Christi, aber wer weiß das eigentlich noch? Wir stellen die Uhr nach ihm. Seit dem Jahr 326, da hat Kaiser Konstantin in seinem Reich den Sonntag eingeführt, als freien Tag, als Tag der Auferstehung des Herrn. Gott sei Dank leben wir in einer Gesellschaft, in der im Grundgesetz steht, wir schützen diesen Tag als Tag der Ruhe und der seelischen Erhebung. Da können sich viele drunter fassen. Und ich bin dankbar, dass eine der großen ökumenischen Aktivitäten ja die Allianz für den Sonntag ist. Wir müssen den Sonntag schützen, auch für die, die keine Christen sind und keine Christinnen, damit sie nicht im Hamsterrad der Zeit zermahlen werden. Damit es möglich ist, als Familien auch mal am Tisch zusammenzusitzen und zu frühstücken. Damit man überhaupt die Freiheit hat, zu entscheiden, ich gehe in den Gottesdienst oder ich tue was anderes. Aber wer die Freiheit gar nicht hat, was soll er denn tun? Die Zeit nach Jesus stellen, die Uhr nach Jesus stellen. Ich finde, das ist bei uns ein ganz großes Anliegen, den Sonntag schützen. Der Jahreslauf, wir haben es eben gehört, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Karfreitag. Ich merke immer, wie sehr mir das hilft, dass unsere Zeit eine Struktur hat und dass nicht nur die Uhr das vorgibt, sondern das Leben Jesu strukturiert doch unser Jahr, unser Empfinden. Selbst die, die nichts mehr davon halten, tragen es ja irgendwie mit. Die Stimmung der Adventszeit, dass man in der dunkelsten Zeit des Jahres etwas erwartet. Und den Weihnachtsmorgen, wo wir wissen, jetzt wendet sich das Blatt wieder. Die Tage werden wieder heller, auch wenn wir es noch nicht erleben. Dann die Fastenzeit. 7 Wochen ohne, eine tolle Aktion in der evangelischen Kirche oder bei uns. Eine Zeit, wo man sagt, Mensch, du musst nicht alles gleich auf der Stelle haben. Man kann verzichten und das Leben wird reicher dadurch. Und Ostern, diese wunderbare Nacht, die uns sagt, das Leben lebt, der Lebendige lebt und wir werden leben. Was ist das für eine Botschaft? Also, und ich merke, ich bin ja darin groß geworden, ich bin als Baby getauft worden, habe keine Erinnerung an meine Taufe, aber dieses Zeitempfinden, das Jahr nicht nur in Monate, Tage, Stunden, Sekunden zu unterteilen, sondern eigentlich doch vielmehr in diesem Rhythmus mit dem Leben Jesu zu leben, das prägt mich ungemein. Übrigens haben wir in Limburg hier ein ganz schönes Zeichen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen mal aufgefallen ist. Das gibt's an mehreren Stellen, aber ich kannte es jetzt zum Beispiel aus Trier nicht. An jedem Freitagnachmittag um Punkt 3 läutet eine Glocke. Die meisten Menschen werden es hören und nicht wissen, was es bedeutet. Wir wissen, was es heißt. Jesu Todesstunde. Da hat er den Preis bezahlt für unsere Freiheit. Ich sitze ja dann oft daneben im Bischofshaus, unterschiedlichste Arbeit. Aber ganz oft unterbreche ich dann für diesen Augenblick. Jesus, danke. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du auch mich meinst. Danke, dass du in dieser Welt lebst, dass du auch all die Menschen meinst mit deinem Tod, mit deiner Liebe, deiner Hingabe, die heute in Limburg hetzen, unterwegs sind, arbeiten, konferieren, lernen, studieren, rumlungern, einkaufen. Sie alle hast du mitgemeint. Ein wunderbares Zeichen. Und natürlich das große Geschenk in der Ökumene, das uns Katholiken, die Evangelischen gemacht haben, die Tageslosung, das Tageswort aus der Heiligen Schrift. Wir gehen doch anders in einen Tag hinein unter Gottes Wort, als einfach hinein zu stolpern. Wie man damit umgeht, wie man davon erfährt, wie man es hört, ob durch das persönliche Lesen der Heiligen Schrift, ob durch gemeinsames Gebet, ob durch die Feier der Heiligen Messe, wie es bei uns in der katholischen Tradition üblich ist. Aber das steckt hinter all dem. Wir gehen getrost und gesegnet und mit einem Freund an der Seite in jeden Tag hinein. Und er sagt uns sein Wort des Lebens. Dann kann eigentlich nichts an einem Tag mehr schief gehen. Ihr dummen kleinen Tage, kommt euch denn nie ein Sterbenswörtchen von Erlösung über eure gemalten Lippen? Kniet ihr denn nie mehr vor einem Kreuz? Ihr dummen kleinen Tage, ihr kennt nur Kommen und Gehen. Wisst ihr denn nicht, dass euch jeden Augenblick die heilige Unendlichkeit anblickt? Amen.
Vielen Dank für das kostbare Wort, Bischof Georg. Eben zum Schluss musste ich denken, eigentlich war es ja sogar die Zeit, die uns zusammengeführt hat. Ich erinnere mich, ich habe Ihnen mein Buch Quality Time geschickt und daraufhin kamen wir eigentlich in den ganzen Briefwechsel und so Zeit führte bis hierher. Ich fand das total mutig, dass Sie heute gekommen sind, dass Sie hier gepredigt haben. Ich kann so ein bisschen fühlen, wie sich das anfühlt. Ich predige ja auch in verschiedenen anderen Orten. Und ich weiß, wo ich das erste Mal in einem katholischen Umfeld gepredigt habe, ist schon ein paar Jahre her. Professor Heun Fallendar, vielleicht kennen Sie ihn, der hat mich eingeladen, damals noch über meinen Freund Bernhard Küpper, der hier bei den Palutinern noch war. Jetzt ist er in Bayern, leitet irgendeine Gemeinde dort. Und die haben mich eingeladen zu einem Symposium, das hieß Erwachsene neu im Blick. Und da saßen dann 200 Vollzeitler, katholische Vollzeitler, Priester, Diakonieleute oder keine Ahnung, wer das alles war. Und ich war da, oder meine Frau und ich, wir waren die einzigen Nicht-Katholiken im Raum. Und so, ich weiß, wie man sich dann fühlt. Das ist ja eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Welt. Was wird erwartet? Wie wird das aufgenommen? Ja, ein Heimspiel ist immer eine andere Sache, als in einer ganz anderen christlichen Kultur auch zu sein. Das ist spannend, aber es kann auch beängstigend sein. Deswegen freue ich mich total, dass Sie sich der Verantwortung oder der Herausforderung gestellt haben und hier bei uns sind. Und Ich halte fest, dass die Salbung dieses Hauses Sie nicht ganz unberührt gelassen hat. Sie haben fast 50 Minuten gesprochen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.